SRF 2 Kultur.
Jahren. 1963 erschien ein Buch des Literaturwissenschaftlers und einflussreichen Denkers Carl Schmid mit dem Titel »Das Unbehagen im Kleinstaat«, ein weitläufiges Buch, in dem sich Carl Schmid, der an der Universität Zürich lehrte, mit einer Anzahl Schweizer Literaten auseinandersetzte, vor allem mit Konrad Ferdinand Meyer. Darin geht es um Größe und Kleinheit, um Minderwertigkeit und Kleingeist, und das waren auch die Themen eines anderen Denkers, Jean-Rudolf von Salis, der sich in dieser Sendung mit den Gedanken Carl Schmids auseinandersetzt.
Mit seinem Buchtitel »Unbehagen im Kleinstaat« hat Carl Schmid an einen Komplex gerührt, der vielen Schweizern in Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen gemacht hat. Es ist begreiflich und auch erfreulich, dass dieses jüngst erschienene Buch in aller Leute Mund ist, wenigstens derjenigen Leute, für die ihre Zugehörigkeit zur Schweiz, aber auch der Sinn und die Aufgabe ihres Landes einen Gegenstand des Nachdenkens bilden. Zutiefst trägt jeder Schweizer, nicht nur der stramme Patriot, der fraglos zur Existenz und zum So-Sein des Vaterlandes steht, sondern auch der kritisch veranlagte Bürger, der die Schwächen und Unzulänglichkeiten seines Volkes sieht und an ihnen leidet, ein Idealbild der Heimat in sich. Unwillkürlich möchte jeder, dass die Schweiz eine besondere Aufgabe in der Welt erfülle oder doch die Aufgabe, die ihr gestellt zu sein scheint, gut, ja vorbildlich löse. Die Schweiz ist zwar im Verhältnis zu den meisten anderen Staaten eine recht kleine Gemeinschaft, aber ihre Bürger sind zu aktiv und aufgeweckt, als dass sie sich mit einem bloßen Glück im Winkel begnügen möchten. In allen menschlichen und daher auch politischen Dingen gibt es aber einen Erdenrest, der zu tragen peinlich ist und für manche, am meisten für die denkenden und geistig wirkenden Bürger, wird dieser Erdenrest zum Problem. Zumal die Schweiz anscheinend jenseits vom großen Geschehen als neutraler Kleinstaat, als bürgerliche Gesellschaft, übrigens nicht ohne allerhand vorsorgliche Geschicklichkeiten, ihrerseits lange ein verschontes Dasein inmitten einer aufgescheuchten, von Katastrophen heimgesuchten Welt fristen konnte. Bedeutet dies, dass die Schweiz als Staat, der Schweizer als Bürger und Mensch, kein Schicksal und an den Schicksalen Europas und der Welt keinen Teil hat? Fällt ihm bloß die Rolle des ängstlich aufmerksamen, für seine heile Haut bangenden Zuschauers des Weltgeschehens zu? Carl Schmid schränkt diese allgemeine nationale und politische Frage ein auf die Betrachtung einiger Schriftsteller und Dichter, die mit dem Sonderdasein ihrer Heimat und ihres Volkes haderten oder noch hadern. Das gibt ihm allerdings Gelegenheit genug, das allgemeine Thema des Unbehagens im Kleinstaat anhand einzelner geistig bedeutender Persönlichkeiten, ihrer Lebensgeschichte und Werke kritisch zu durchleuchten. Hier ist die Rede vom spannungsvollen Verhältnis zwischen Denker und Staatsbürger bei einigen für die Behandlung dieses Themas besonders geeigneten Geistern. Am ausführlichsten, weil am repräsentativsten, wird Konrad Ferdinand Meyer untersucht. In kürzeren Kapiteln ferner der Genfer Amiel, Jakob Schaffner, Max Frisch und Jakob Burckhardt. Wir wollen nicht darüber reden, dass vielleicht diese schweizerischen Fälle nicht gar so singulär sind in der Literaturgeschichte, wie man glauben möchte. Der Dichter, der den ihn bedrückenden provinziellen Verhältnissen der engeren Heimat entflieht, ist ja eine allgemeinere Erscheinung. Carl Schmid selbst erinnert an Nietzsche und George. Man könnte auch Rilke und Thomas Mann hier nennen, die unter ihrem Verschlagensein in eine bürgerliche Gesellschaft und ihre gedankenlose Flachheit litten. Und er zitiert in diesem Zusammenhang Karl Spitteler, der für dieses unbehagliche Selbstgefühl des Dichterdenkers das Wort vom Tasso unter den Demokraten geprägt hat. Und wir erinnern uns, dass Goethe aus dem bedrückenden Zwang des kleinstädtisch-höfischen Weimar nach Italien floh und seinen Tasso als das Gleichnis seines eigenen Dichterschicksals schrieb, das sich in die Netze einer von Konventionen eng umfangenen gesellschaftlichen Umgebung verwickelt hatte. Doch soll, wie gesagt, davon und auch von den vielen amerikanischen Schriftstellern, die von sich sagen, sie könnten nur in Europa leben, weil ihnen der Konformismus der amerikanischen Gesellschaft unerträglich sei, hier nicht die Rede sein. Denn Carl Schmitt geht davon aus, dass Wesen und Werk verschiedener neuerer Schriftsteller und Dichter, die unter diesem Himmelsstrich geboren wurden, im Widerspruch steht zu dem Bild des schweizerischen Beitrags zur Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, zu Albrecht von Haller, zu Pestalozzi, zu Gotthelf und Gottfried Keller. Diese Großen von einst bekannten sich freudig zur Wirklichkeit ihrer heimatlichen Umgebung und zur schweizerischen Staatsidee. Ihr Leben und Werk war dem Vaterland geweiht. Der Dichter und der Staatsbürger, auch wenn er böse Zustände geißelte, dem Volke predigte und als Mahner auftrat, war ein und derselbe in seinem Leben und Werk. Sein schriftstellerisches und sein bürgerliches Wirken bildeten eine Einheit. Es lässt sich nicht leugnen, dass sich das geändert hat. Carl Schmitt sagt, die Gegebenheiten des Kleinstaates, zu denen man oft auch eine durch Neutralität verstärkte Schicksalslosigkeit rechnet, sind im letzten und in unserem Jahrhundert immer wieder auch als Einschränkungen empfunden worden, als seelische mehr denn als geistige. Aber, fährt er fort, die Bejahung des Staates, wie er ist, und die intensive Befassung mit seinen Anliegen, wie man sie bei den meisten schweizerischen Dichtern und Denkern feststellt, sind so eindrücklich und drängen sich als Charakteristikum des schweizerischen Geisteslebens derart auf, dass jene andere Linie, die vom Unbehagen im Kleinstaat zeugt, davon ganz überschattet wurde. Sie kann im Allgemeinen nicht auf Verständnis oder gar auf Sympathie rechnen, aber wir finden sie dennoch bei vielen und beileibe nicht bei den Geringsten. Bereits war C.F. Meyer die Freude an den demokratischen Gedanken, die er sich 1848 durchsetzte, ganz fremd. Desgleichen Spitteler. Obgleich gerade er das rechte Wort zur richtigen Stunde 1914 zum Schweizer Volk gesprochen hat, wofür er allerdings mit bitterem Widerspruch und langer Verkennung belohnt wurde. Diese Verfremdung, dieses Missverhältnis zur Umwelt ist noch deutlicher ausgeprägt bei Ramu, dem sein Besoin de Grandeur zu schaffen machte und der dann, umgekehrt als Spitteler, sich in seinem Werk ganz auf die Gestaltung der engeren Heimat und ihrer bäuerischen Kleinwelt zurückzog. Auch an den Tessiner Francesco Chiesa könnte man hier erinnern, in dessen Werk die Referenz auf die Heimat ganz fehlt. Und es scheint nicht, obgleich nach meiner Meinung der Anschein trügen könnte, dass Frisch und Dürrenmatt der Dienst an der Nation als Wert und Ziel vorschwebt. Doch indem sie zeigen, dass diese Nation in manchen Dingen unwert ist, sind sie vom anderen Ende her, vielleicht ungewollt, nicht nur Kritiker, sondern auch Zuchtmeister geworden. Der Verfasser des Buches, das uns beschäftigt, unterscheidet drei fundamentale Erlebnisse, die bei dieser Problematisierung des Kleinstaates am Werke sind. Einmal ist da, ich zitiere, das Gefühl, im Kleinstaat stehe man abseits von der Geschichte. Ferner das Gefühl, man sei im Kleinstaat auf schwierige Weise in einen Zwischenraum verwiesen, zwischen den großen Nationen und Kulturen. Und endlich wird ein Missbehagen sittlicher Art laut, diesem Kleinstaat fehle der Wille nach Entscheidung, womit die Verbindung der Kleinstaatlichkeit mit der Neutralität in einen Zusammenhang mit diesem Problemkreis gerückt wird. Alles miteinander erweckt das unbehagliche Gefühl der Geschichtslosigkeit, der Unverbindlichkeit, der Entschlusslosigkeit eines Staatswesens, das bloß lebt und überlebt, aber nicht teilhat an dem, was die Welt und die Menschheit bewegt. Bei Konrad Ferdinand Meyer führt dieses seelische Leiden an einer selbstgenügsamen kleinstädtisch-republikanischen Umgebung zur Flucht in große Stoffe, zur Verherrlichung außerordentlicher Figuren, zum Kultus des Renaissance-Menschen, zur deutschtümelnden Schwärmerei für Kaiser und Reich. Alles Große beunruhigte diesen Dichter und zog ihn an. In diesem Sinne monumentalisierte er die Gestalt eines Jürg Jenatsch, dem er als ironische Gegenfigur den auf sein persönliches Fortkommen und die Sicherheit seiner Vaterstadt bedachten Waser, auch den Bündner Chronisten Fortunat Sprecher, entgegenstellt, dem es bloß um die Beobachtung der Vorgänge und ihre Beschreibung in einem Geschichtswerk zu tun ist. Dem pharisäischen Späher, dem unberührt genießenden Betrachter, dem begabten Schleuling, gehört Meyers ganze Abneigung. Und in seinem Hutten hat er den Erasmus getadelt, weil er sich lange nicht entscheiden konnte, für Luther oder für den Papst. Wer nicht ein Bekenntnis ablegt, ist ein Verräter. Wer sich nicht zu einer Tat aufrafft, ein Zauderer. Einer jener Lauen, von denen es in der Schrift heißt, so aber, weil du lau bist und weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wobei gerade das Beispiel des Erasmus von Rotterdam uns lehren könnte, dass es eine höhere Art der Geistigkeit gibt, die keineswegs lau, sondern von kühlem Verstand, human und entsagungsvoll ist, indem sie die laute Parteinahme für lärmende Schlachthaufen nicht für eine Aufgabe des menschlichen Geistes hält, der feinere Unterschiede macht und seine Gesinnung nicht den Kämpfen von ehrgeizig leidenschaftlichen Führern und ihrer Gefolgschaft zur Verfügung stellt. Die erasmische humanistische Haltung findet sich viel später bei Jakob Burckhardt wieder, der auch kein Parteigänger der großen Streitsachen des 19. Jahrhunderts war und aus dieser Haltung zur Bejahung des Kleinstaates fand. Dass ihm das Schweizerische nicht lag, hat Meyer einmal schlicht bekannt, und wenn er seine Vaterstadt Zürich ironisierte, hat auch sein Zeitgenosse Amiel sein Verhältnis zu seiner Vaterstadt Genf als eine Missehe bezeichnet. Aber Amiel zog in seinem Tagebuch aus einer ins Intellektuelle und Kontemplative gewendeten Neutralität alle Vor- und Nachteile des rein betrachtenden Analytikers. Wenn Karl Schmidt als dritten in der Reihe der Schriftsteller des 19. Jahrhunderts Jakob Burckhardt in seine Betrachtung einbezog, geschah es wohl darum, weil auch ihm gar manches in seinem Basler Winkel und in einer sich verändernden Schweiz nicht behagte, er aber gerade aus diesen Verhältnissen in kühner Umkehrung zum Lob der Kleinstaatlichkeit gelangte als dem Ort, wo ein jeder ganz Bürger sein könne und eine höchste Quote von Freiheit vorhanden sei. Dass aber dieses Unbehagen, wenn persönlicher Ehrgeiz sich zu schlimmen Jugenderlebnissen gesellt, zu einer tadelnswerten politischen Entgleisung führen kann, zeigt Karl Schmidt am Beispiel Jakob Schaffners. Man muss deutlich unterscheiden zwischen der Untreue aus Ressentiment und Ehrgeiz von Männern, die sich durchaus und wie im Falle Schaffner in irrender Wahl zu etwas Großem bekennen möchten, weil sie das Kleine verachten, und der Auflehnung aus einem Gefühl nationaler Unzulänglichkeit, das die manchmal wirklich kleinen und unguten Seiten des heimatlichen Volkes und Staates aufs Korn nimmt. Wer Ärgernis nimmt an gewissen Äußerungen von Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit, an pharisäischen Charakterzügen, am sittlichen Ungenügen menschlicher oder politischer Haltungen, kann sehr wohl zum Kritiker des Vaterlandes taugen. In diesem Sinne entzieht sich die freiwillige Emigration eines keineswegs betagten schweizerischen Dramatikers und Romanciers, dessen Biografie und Werk noch lange nicht abgeschlossen vor uns liegen, unserem endgültigen Urteil. Aber man möchte dennoch das Kapitel über Max Frisch in Karl Schmidts Buch nicht missen. Letzten Endes bedeutet die Einordnung dieses Schriftstellers in so großen literarhistorischen Zusammenhang eine hohe Anerkennung seines dichterischen und denkerischen Ranges. Es ist außerdem eine der geistreichsten Bemerkungen in diesem an feinen und originellen Hinweisen reichen Buch. Man dürfe Max Frisch nicht nur im Zusammenhang mit Brecht sehen, wie es bisher geschehen sei. Man müsse ihn vielmehr von Konrad Ferdinand Meyer herleiten. Karl Schmidt hat sich mit diesem Band Unbehagen im Kleinstaat ein wirkliches Verdienst um das Verständnis der Schweiz und der schweizerischen Literatur erworben. Er kann das eine, den Staat und die nationale Gemeinschaft, nicht ohne das andere, den Geist und die Dichtung sehen, und er ist denn auch der staatsbürgerlichste unter unseren Literarhistorikern. Das große Unbehagen unserer Zeit, das ja in anderer Form und aus anderen Gründen in anderen Ländern Europas nicht geringer ist als bei uns, hat hier seine kritische Durchleuchtung in Bezug auf dieses eine Land, auf unser eigenes Land und seinen Staatsgedanken erfahren. Wenn uns das Unbehagen in Deutschland, Frankreich, Italien, von dem alle literarischen Zeugnisse der Gegenwart Kunde geben, weniger berührt und als eine Problematik empfunden wird, mit der andere Völker fertig werden müssen, ist dies geradezu der Beweis dafür, dass unsere Bindung, und ich meine die Bindung unserer Schriftsteller, Denker und Gelehrten, und man müsste auch Karl Barth und andere in diesem Zusammenhang nennen, an das schweizerische Vaterland eine besonders enge ist, die uns auf der Seele brennt. Gerade das ist es, was dem Hadern eines Max Frisch zugrunde liegt. Ich stelle mir vor, dass das neue Buch von Karl Schmidt in späterer Zeit als ein historisches Dokument betrachtet werden wird, das von einem seelisch-geistigen Zustand in unseren Gemarkungen in den heutigen Jahren Zeugnis ablegt. Denn, täuschen wir uns nicht, dieser Zustand entspringt einer Grundstimmung, die die Grenzen des nur Literarischen längst überschritten hat und in den vorausdenkenden und sich verantwortlich fühlenden Kreisen unseres Volkes, insbesondere bei der Jugend, verbreiteter ist, als man bei einer oberflächlichen Betrachtung unseres eigenen Wirtschaftswunderlandes glauben möchte. Schließlich steht die Zukunft des Landes und seines Verhältnisses zur Umwelt, zur Welt vor der Schwelle des dritten Jahrtausends zur Diskussion. Und das allerdings ist ein sehr großes und wichtiges Anliegen für alle, die den schweizerischen Staat und sein Volk ernst nehmen möchten. In allen Selbstinterpretationen Meyers, wie sie in Briefen und Gesprächen gegeben werden und im Werk mehr oder weniger verschlüsselt vorliegen, ist das Unbehagen greifbar, das ihm seine wirkliche Umgebung bereitet. Seine Reflexion über sich selber ist ausgesprochen individuell psychologisch, ineins damit aber auch eigentümlich politisch. Aber sie ist weder anthropologisch noch philosophisch noch religiös. Meyer wird sich der ihn formenden Grundbestimmungen Isoliertheit, Lebensschwäche, Unentschiedenheit, Beengung und so fort in einer Weise bewusst, dass er sie als Grundbestimmungen des Kleinstaates versteht, der seine Welt ausmacht. Rasch ist er bereit, das Unbehagliche, das ihm zu schaffen macht, auf den Staat zu übertragen. Das Ergebnis dieses Vorgangs ist im Falle Meyers augenscheinlich. Das Individuum muss, wenn es einmal seine eigene Gebrechlichkeit in solcher Weise mit dem es umgreifenden Staates verbunden hat, nicht mehr primär sich selber, sondern diesen Staat diskutieren. Wenn einmal die eigene Lauheit in der Bürgerlichkeit der anderen und die eigene Willensschwäche in der Neutralität des Staates personifiziert erscheinen, ist dieser bürgerliche Kleinstaat dann allem schuld, was im eigenen Leben nicht stimmt. Und wie somit die Schuldfrage fixiert ist, ist auch die Erlösung gegeben. Wenn die Kleinheit des Kleinstaates dermaßen zum zureichenden Grunde alles eigenen Daseins Ungenügens geworden ist, muss die Erlösung von diesem Ungenügen automatisch unter die Parole Aufbruch aus dem Kleinstaat treten. So verwandelt sich für Meyer der Weg zu seiner eigenen Gestalt unter der Hand zu einem Weg aus der ihn umgebenden Wirklichkeit, seinem Staate, seinem Volke und seiner Zeit heraus. Derselbe Mechanismus der Projektion, der das eigene Malaise auf den Kleinstaat überträgt, führt notwendigerweise dazu, dass das Glück dort erblickt wird, wo der Kleinstaat nicht ist, bei dem großen Nachbarn und in der großen Geschichte. Es lässt sich die zweifelnde Frage stellen, ob es sich dabei nun wirklich nur um eine Projektion des eigenen Ungenügens auf den Kleinstaat handle. Ist es nicht vielleicht so, dass Meyer tatsächlich unter den Folgen des Kleinstaates liegt? Auch bei unvoreingenommener Prüfung dieses Einwurfs wird man ihm keine Berechtigung zubilligen können. Die Gründe von Meyers schwieriger Jugend liegen in ihm selber, im Fehlen des Vaters, in der vornehmlich durch seine Mutter bestimmten Atmosphäre seines Elternhauses und manch anderem sichtbar vor uns. Was Meyer in der Tiefe seines Wesens bewegte und ihn bestimmte, hatte mit dem Wesen des Staates, in dem er lebte, mit dem Kleinstaate also nichts zu schaffen. Es ist durchaus nicht einzusehen, dass sich irgendetwas an der äußeren oder inneren Lage des jungen Menschen geändert hätte, wenn dieses Elternhaus nun eben nicht in Zürich, sondern in Deutschland oder Österreich gestanden hätte. Nur etwas wäre anders gewesen, Meyer oder sein Unbewusstes hätte dann die Möglichkeit nicht besessen, den Kleinstaat für seine subjektiven Minderwertigkeitsgefühle verantwortlich zu machen. Sein Groll hätte auch dann wohl noch immer dem bürgerlichen Moralismus gegolten. Aber er hätte, wenn die Bezichtigung des Kleinstaates als des großen Schuldigen weggefallen wäre, sich dann vielleicht Rechenschaft gegeben über die christliche Brechung des Lebenswillens, wie sie seine Mutter unschuldig schuldig praktizierte. Darüber, wie sich seine Vorstellungen von der Größe verwandelt hätten, wenn er sich selber nicht im Widerspruch zum Kleinneutralen hätte verstehen können, sind nur Vermutungen möglich. Vielleicht hätte dann auch in ihm, wie in dem ihm nicht unähnlichen Thomas Mann, der Gegensatz Künstler-Bürger die Einbildungskraft bestimmt. Nun war es aber so, dass das Kleine als Inbegriff des Unerträglichen mit dem kleinen Staate eine unauflösliche Verbindung einging. Das Gefühl, ein bloßer Zuschauer des Lebens zu sein, ohne Tatkraft und ohne Zusammenhang mit einem energischen Allgemeinen, verwandelte sich in Ansehung der neutralen, geschichtslosen Schweiz aus einem Leiden an sich selber in Anklage und Verachtung für den Bürger im Kleinstaat. L'enfer, c'est les autres. Oder in Meyers Terminologie, was mich umgibt, ist klein und es ist Schuld an dem, woran ich leide. In all dem ist Meyer repräsentativer, als man zunächst denken mag. Die Parolen Geschichtlichkeit, Leben, Entschiedenheit klangen nicht nur an sein Ohr. Es vernimmt sie der Bürger und gar der Bürger im neutralen Kleinstaate in jedem Falle. Die Vorstellung, es sei die Menschheit in Akteure und Zuschauer aufgeteilt, jene seien die Eigentlichen, diese die Uneigentlichen oder aber jene seien die Ruchlosen, diese die Sittlichen, dieser ganze Komplex von Gefühlen der Minderwertigkeit und des sittlichen Hochmuts mag in kleinen neutralen Staaten besonders stark wachsen können, aber er spielt eine Rolle auch über diese hinaus. Er ist heute, wo alle europäischen Staaten mehr oder weniger Kleinstaaten geworden zu sein scheinen, offenbar wichtiger als je. Die magische Eignung des Kleinstaates, Schuld zu sein an der lähmenden Schicksalslosigkeit des Einzelnen, offenbart sich in vielen anderen Fällen. Ob es nun freilich zu dieser Beschuldigung des Kleinstaates und allen ihren Folgen kommt oder nicht, hängt offensichtlich vom jeweiligen Einzelnen ab. Derselbe Kleinstaat, den Meyer fliehen musste, stellt in derselben Epoche für Pestalozzi oder Gotthelf oder Keller die selbstverständlich hinzunehmende Welt dar. Mehr noch, alles, was ihn für Meyer untauglich machte, die Kleinheit, die Bürgerlichkeit, die Abwesenheit des Exzessiven und Spektakulären, prädestinierte ihn für jene zu einem dichten, ja fast idealen Raum, wo man den menschlichen Zielen zuschreitet auf dem Wege über die mitmenschlich-bürgerlichen Aufgaben. Der Kleinstaat ist überraschenderweise ebenso sehr fähig, ein Symbol der menschlichen Ganzheit zu sein, wie er sich dazu anbietet, das Bild des defizienten, schwachen und ungenügenden Menschen zu tragen. Ihre verhilft Gottfried Keller und Jakob Burckhardt und Meinrad Inglin zur Verwirklichung, wie Konrad Ferdinand Meyer oder Jakob Schaffner oder Max Frisch, ihre Wirklichkeit vernehmlich dadurch finden müssen, dass sie ihn negieren. Der Entscheid darüber, ob der Kleinstadt zum Symbol dessen wird, wozu man sich überwinden oder des anderen, was überwunden werden muss, wird zu einem Teil auch durch die Epoche präjudiziert. Es hat Zeiten und Ideologien gegeben, die ihm günstig waren, und andere, in denen die Faszinationen der großen Nationalstaaten, des Reiches oder integrierter Großräume ihn als überständiges Relikt erscheinen lassen. In letzter Instanz aber sind es dennoch nicht diese ideellen und geistigen Sachverhalte, die dem Leiden an der Kleinheit und der Erlösung durch das Große zugrunde liegen, sondern irrationale Gegebenheiten, wie sie die Individualitäten ausmachen. Damit ist auch gesagt, dass wir uns vor Moralisierungen des Sachverhaltes zu hüten haben. Es ist nicht so, dass die Bejahung des Kleinstaates ein gültiges Zeichen moralischer Gesundheit und die Unbehaustheit in ihm die Folge sittlichen Versagens wäre. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, sich in der mitmenschlichen Wirklichkeit, wie sie uns in den Kreisen des Hauses, des kleinen Gemeinwesens und des kleinen Staates umgibt, zurechtzufinden und zu verwirklichen, hängt nur zu einem Teil von der bewussten Einstellung und vom sittlichen Willen des Menschen ab. Derjenige, der zutiefst vom Gefühl seines eigenen Ungenügens durchdrängt ist und die Kraft oder die Entsagung nicht aufbringt, sich der kleinen Wirklichkeit zuzuwenden, dieser Beziehungsarme, in sein Abseitssein gesperrte, zumeist auch unglückliche Einzelne, ist immer wieder genötigt, sich von sich selbst zu befreien, indem er sich von der Gemeinschaft frei macht. Über den geistigen und sittlichen Rang solcher Gesellschafts- und Staatsverachtung kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Unzweifelhaft kann es echte, rückhaltslose Ausrichtung eines Menschen auf das Absolute hin sein, was ihn dazu zwingt, die gesellschaftlich-staatliche Wirklichkeit als etwas Abgeleitetes zu transzendieren. Unzweifelhaft aber können solche Verwerfung und Disqualifizierung der gegebenen Wirklichkeit sich auch lediglich als Folge davon einstellen, dass sich der Kleinstaat so leicht als Sündenbock anbietet, wo die eigene Person versagt. Der Zug nach der Größe vermag das Edelste in sich zu vereinen, wozu der Mensch fähig ist. Aber er kann auch der spektakulärste Ausweg aus dem Eigentlichen sein. Ausweg ins Quantitative, Irrweg auf die Phantome hin. Es kann leichter sein, eine Wirklichkeit mit dem Blick aufs Große hin zu verwerfen, als ihr im Kleinen zu genügen.
Jean-Rodolphe von Salis, der große Essayist und Historiker, der Verfasser der Weltchronik, jener weit beachteten Beobachtungen während des Zweiten Weltkriegs, zum Werk des Germanisten Karl Schmid mit dem sinnigen Titel »Das Unbehagen im Kleinstaat«, eine historische Sendung aus dem Jahr 1963 in unserer Serie »Schicksalsjahr 1963«.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.